Wie sieht es aktuell aus mit dem geplanten Einstieg von MSC bei der HALA?
Im September wurde ja bekannt gegeben, dass Teile des Hamburger Senats und MSC einen Vorvertrag abgeschlossen haben, der den Einstieg von MSC bei der HALA regeln soll. Inzwischen ist es so, dass MSC den Aktionären Übernahmeangebote für ihre Aktien, die überhaupt im Streubesitz waren, zugestellt hat. Und inzwischen ist dort auch die zweite Frist abgelaufen und es ist öffentlich bekannt gegeben worden, dass MSC ungefähr 92% der Aktien zusammen mit der Stadt halten würde aktuell. Das ist erstmal das, was die Verhältnisse angeht. Ansonsten ist es so, dass die Entscheidung, ob die Stadt tatsächlich ihre Anteile an MSC verkauft, das ist nämlich sozusagen Voraussetzung für viele weitere Sachen, das wird in der Hamburger Bürgerschaft entschieden und dort ist das Thema sozusagen noch gar nicht offiziell eingegangen. Das wird voraussichtlich erst, das ist zumindest mein letzter Stand, Anfang des Jahres erfolgen und geht dann dort durch die politischen Gremien durch. Das ist im Moment der Stand sozusagen zum formalen Teil des Einstiegs und die Beschäftigten selber sind immer noch sehr in Sorge zu diesem Thema, sehen, dass das eine Entscheidung ist, die langfristig dem Hamburger Hafen und damit auch den Kolleginnen und Kollegen nicht guttun wird.
Du hast ja jetzt schon Sorgen der KollegInnen angesprochen und wie wirkt sich das auch jetzt schon aus? Also der sich ankündigende MSC-Deal, wirkt sich das auf den Umgang der HALA mit den Beschäftigten aus und kann man auch sagen, dass das jetzt aufgrund des Drucks durch einen Einstieg von MSC passiert?
Wir haben innerhalb der Hamburger Hafen und Logistik AG schon seit 2019 ein angekündigtes Rationalisierungs- und Personalabbauprogramm, als MSC noch kein Thema war. Und das, wie gesagt, das ist jetzt gute 4 Jahre her, das Thema. Und im Rahmen dieses Programms sollen in den nächsten Jahren 500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das heißt, dass der Druck auf die Arbeitsbedingungen und auf die Arbeitsplätze war schon vorher da. Durch das Thema MSC ist da sozusagen nochmal Schwung reingekommen, was den Versuch angeht, auf Zeitschienen zu drücken. Das ist das, was wir deutlich sehen können. Und ansonsten haben wir im Hause der HALA auch, was das Thema Mitbestimmung angeht, schon seit 2021 spätestens eine deutlich verschlechterte Situation. Bei der HALA gab es in dem größten Betrieb einen Tarifvertrag, der Betriebsräten und damit ja auch Beschäftigten eine erweiterte Mitbestimmung zugestanden hat, nämlich ein Mitspracherecht, ein Mitbestimmungsrecht bei unternehmerischen Entscheidungen. Und dieser Tarifvertrag ist im Sommer 2021 gekündigt worden und die Nachwirkung wird von der Unternehmensleitung bestritten. Das heißt, diese Themen, was Qualität, was Mitbestimmung angeht und was auch geplante Personalabbauprogramme angeht, das war schon vor dem geplanten Einstieg, vor der Ankündigung, dass MSC einsteigen soll, ein brisantes Thema. Und wir gehen davon aus, sollte MSC dann tatsächlich im nächsten Jahr einsteigen, wie gesagt, noch ist es nicht entschieden, dass das ganze Thema nochmal deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Aktuell gibt es Anzeichen dazu, aber keine, die ausschließlich jetzt auf diesen Deal zurückzuführen sind.
Du hast jetzt schon ein Thema gerührt, wo ich auch irgendwie eine problematische Dimension sehe, dass ja einfach große Anteile der HALA, die in öffentlicher Hand war, abgegeben werden und dass das auch einen härteren Kurs gegenüber Beschäftigten und betrieblichen Strukturen bedeuten könnte. Wie könnte sich das so nochmal niederschlagen in den nächsten Jahren?
Bis jetzt, die HALA ist ja mit um und bei 70%, kann man ja durchaus noch als öffentliches Unternehmen bezeichnen. Rein formal ist es natürlich ein nur teilstädtisches Unternehmen, aber im Umgang mit Beschäftigten war es bisher so, dass man unter der Überschrift öffentliches Unternehmen immer einen etwas behuteren Umgang hat feststellen können. Das heißt, wenn es zu Personalabbauprogrammen in der Vergangenheit gekommen ist, dann waren die trotz allem nicht schön, weil immer Arbeitsplätze abgebaut werden. Üblicherweise sind die durch Altersabgänge, durch Altersteilzeitangebote etwas schonender umgesetzt worden. Und ich denke, man kann davon ausgehen, wenn eine weltgrößte Reederei dort einsteigt, dass man diese Überschrift, dass man dort versucht, den Ruf eines öffentlichen Unternehmens zu wahren, dass der nicht mehr ganz so im Fokus stehen wird. Das heißt, wir fürchten, in dem Moment, wo MSC da ist, dass man dort einfach nicht mehr schauen wird, wie ist der Ruf der Stadt in diesem Unternehmen.
Für die Beschäftigten bei HALA zu sein, also da kann man dann von ausgehen, dass die quasi Tarifverträge haben oder gibt es da auch Leute, die in Zeitarbeit sind? Weil das hat man ja dann auch zum Beispiel als Strukturwandel häufiger mal, wenn so Privatisierungen anstehen, dass dann doch irgendwie Leute eher so in prekäre Beschäftigungsverhältnisse auch oft gedrängt werden, wenn sie nicht in den öffentlichen Dienst können.
Bei der HALA gibt es verschiedene Tarifverträge. Wir sind tatsächlich tarifgebunden. Es gibt einmal Haustarifverträge, dann gibt es Tarifverträge auf Basis des Unternehmensverbandes Hamburger Hafen und es gibt Tarifverträge, die gelten auf Basis des Zentralverbands Deutscher Seehäfen. Das heißt, die Arbeitsverträge, die es dort gibt, und wir arbeiten üblicherweise mit festen Arbeitsverträgen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder befristete Anstellungsverhältnisse, aber Zeitarbeitskräfte werden nur in ganz geringem Umfang bei uns eingesetzt. Es gibt ein Thema, und zwar gibt es im Hamburger Hafen den sogenannten Gesamthafenbetrieb. Das ist ein Beschäftigtenpool, aus dem alle Betriebe des Hamburger Hafens für Hafenarbeit Beschäftigte bestellen müssen, wenn sie zusätzlichen Bedarf haben. Das geht dann nicht über Zeitarbeitsfirmen, sondern es geht dann ausschließlich über den Gesamthafenbetrieb. Und diese Beschäftigten dort sind auch Tarifbeschäftigte.
Und ein Einstieg von MSC könnte jetzt auch den Wettbewerb im Hafenbetrieb nochmal deutlich verschärfen. Was könnte das dann auch bedeuten für den Wettbewerb unter den verschiedenen Reedereien?
MSC steigt ja bei der HALA Mutter ein, also nicht bei einem Terminal, sondern steigt bei einer Gesellschaft ein, sodass man davon ausgeht, dass sie im Wesentlichen dort auch Entscheidungen des Unternehmens mitbestimmen werden. Es gibt Aussagen aus der Presse, wir kennen die Vorverträge in dem Sinne nicht, die sind uns nicht bekannt, aber wir müssen uns auf Aussagen aus der Presse verlassen, dass MSC ein Vorschlagsrecht bekommen wird für einen betrieblichen technischen Vorstand und für den Finanzvorstand. Damit hat MSC von den vier Vorstandsposten, die es bei der HALA gibt, die beiden wesentlichen besetzt. Das heißt, davon ist auszugehen, dass man dort maßgeblich Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen nehmen wird als Reederei. In dem Moment, wo man das tut, ist zu befürchten, dass der Hamburger Hafen, der bis jetzt ein recht neutraler Standort war, es gibt dort ja lediglich Terminalbeteiligung, dass dort Bedingungen zu Ungunsten dieses Konzeptes eintreten. Dann ist es so, dass MSC eine Zusage gegeben haben soll, mehr Container nach Hamburg zu bringen. Wir halten das für Augenwischerei, diese Aussage, und dass diese Aussage letztendlich das Papier nicht wert ist, auf dem sie steht. Hintergrund ist, woher kommt Containerwachstum, woher kommt ein Mehr an Containern? Mehr Container sind dann da, wenn irgendwo mehr produziert wird und andere Menschen woanders mehr kaufen und das auch in die jeweilige Region geht. Der Reeder selber entscheidet ja nicht, welche Ware auf sein Schiff kommt, jetzt mal vom Grundsatz her gesagt, sondern jemand muss ja sagen, ich habe ja etwas, was ich verkaufen möchte und was auch verschifft werden muss. Das heißt, das Mengenwachstum, wovon man in der Stadt Hamburg noch bis vor kurzem ausgegangen ist, das gibt es nicht mehr, das Containerwachstum. Das heißt, wir sind in einem Verteilungswettkampf. In dem Moment, wo man das zur Kenntnis nimmt, dass es nur noch um die Verteilung von Mengen geht, wird MSC irgendwo Mengen abziehen müssen, um diesem Versprechen, wenn man es denn tatsächlich möchte, irgendwo gerecht zu werden. Wo kann man Mengen abziehen? MSC ist heute bereits Kunde des Container-Terminals Eurogate in Hamburg. Dort könnten Mengen abgezogen werden. Und Eurogate ist auch bereits Kunde in Bremerhaven. Das heißt, wir gehen davon aus, wenn MSC mehr Menge nach Hamburg zur HALA bringt, geht das zulasten anderer Standorte in Hamburg und auch anderer deutscher Häfen. Das wird für keinen Beschäftigten von uns gut sein.
Da wird auch wieder eine problematische Dimension sichtbar von dem Einstieg von MSC in der HALA, weil es wird ja eigentlich als Lösungsstrategie für Probleme des Hamburger Hafens verkauft. Und kannst du noch mal ein bisschen genauer sagen, welche Probleme es weiterhin mit sich bringen könnte, dieser Einstieg des MSC in die HALA?
Der Hamburger Hafen hat, was ich eben sagte, ein Thema. Und zwar ist man bis jetzt immer von einem großen Mengenwachstum ausgegangen. Bis vor kurzem hat man auch damit geplant, dass innerhalb der nächsten Jahre im Hamburger Hafen 25 Millionen TEU, also Standardcontainer, umgeschlagen werden. Davon sind wir inzwischen weit, weit entfernt. Man hat allerdings viele Flächen innerhalb des Hafens bereits darauf ausgelegt und die Terminals haben auch ausgebaut auf eine gewisse Kapazität. Wir haben also innerhalb des Hamburger Hafens bereits heute Überkapazitäten und wir haben insbesondere auch Überkapazitäten innerhalb der Nord Range. Das ist der Bereich, mit dem wir uns als Hafen Hamburg im Wettbewerb messen. Das ist also ein grundsätzliches Thema, was alle deutschen Seehäfen betrifft, dass die Ladungsmenge, für die man in den letzten Jahren ausgebaut hat, die man auch ganze Terminals gebaut hat, dass die gar nicht mehr da ist. Man muss somit überlegen, was man tun kann, um mit diesen nicht mehr vorhandenen Mengen vernünftig umzugehen. Und meines Erachtens nach wird man nicht drum herum kommen, sich Gedanken zu machen, wie man die deutschen Standorte besser miteinander verbinden kann und wie man Ladungsmengen im Zweifelsfall auch verteilen kann. Wenn alle Terminals weiterhin das Prinzip fahren, dass jeder versucht, der Erste der die Erste zu sein und seine Anlagen jeder für sich entsprechend aufrüstet, dann sind wir auch im Bereich der Finanzierung immer wieder da, dass diese Terminals Unmengen an Geld benötigen, um ihre Terminals für die großen Schiffe für ein erwartetes, erhofftes Mengenwachstum auszubauen. Und das wird jedes Terminal über kurz oder lang einfach immer in unglaubliche Investitionen hineintreiben.
Wenn wir jetzt auf den, ich sag mal, Willenstreik vom 6. und 7.11. schauen, der ja auch ein bisschen Aufhänger war für unser Interview, dann wird auch sichtbar, dass der eigentlich nur am größten Hala-Terminal, dem CTB, stattfand. Was ist denn da konkret passiert? Und also nochmal so als kleiner Rückblick, ich meine, das haben ja viele jetzt auch in den Medien verfolgt, aber vor allen Dingen auch nochmal die Frage, wie ist jetzt die Stimmung bei den KollegInnen? Das ist ja ein bisschen Zeit verstrichen.
Der Streik am 6. November ist entstanden, weil die Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren unter einem erheblichen Druck leiden. Ich sagte eingangs, dass wir seit 2019 Ankündigung eines größeren Rationalisierungs- und Personalabbauprogramms haben. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sind dort schon sehr unsicher, was bedeutet das eigentlich zukünftig für ihre Tätigkeiten, wenn durch Automatisierung bisherige Jobs wegfallen. Dann kam im September die Ankündigung, dass die Hala an MSC verkauft werden soll, was bei den Kolleginnen und Kollegen nicht gerade auf Begeisterung gestoßen ist, sondern im Gegenteil, man ist dort ja innerhalb kürzester Zeit auch auf die Straße gegangen, um dagegen zu demonstrieren, weil man viele Befürchtungen hat, wenn die größte Reederei der Welt bei der Hala einsteigt. Am 6. November gab es durch Zufall an dem Tag Pausenversammlung und im Laufe des Tages kam die gemeinsame Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat heraus, dass man den Verkauf der Aktie an MSC empfehle. Das kommt letztendlich einer Zustimmung des Deals gleich. Die Kollegen waren unglaublich enttäuscht und haben sich verraten und verkauft gefühlt. Und aus diesem Gefühl heraus ist der Streik am 6. und 7. entstanden. Der ist am Burcherkai entstanden. Der Burcherkai ist das älteste und größte Terminal der Hala, weil dort eben halt die Pausenversammlung an diesem Tag waren. Die anderen Terminals sind nicht mit in den Streik reingegangen, weil das alle etwas überrascht hat. Da hat keiner mit gerechnet, dass es zu diesem Streik letztendlich kommt. Und die anderen Terminals sind davon einfach überrannt worden. Seitdem hat es Abmahnungen gegeben. Es sind viele, viele Abmahnungen verteilt worden. Wir wissen aktuell noch nicht, wie viele es sind. Und die Kolleginnen und Kollegen hadern mit diesen Abmahnungen. Ein wenig sind zum Teil auch, also haben es einfach zum Teil zur Kenntnis genommen und sind aber nach wie vor mehrheitlich gegen den Einstieg von MSC bei der Hala. Allerdings im Moment jetzt erstmal etwas ruhiger unterwegs, einfach weil der 6.7. so ein Aufbegehren war und es seitdem etwas ruhiger geworden ist, etwas runtergekocht ist. Aber die Grundhaltung hat sich nicht verändert.
Und was sind konkrete Forderungen in Bezug auf die Übernahme durch MSC?
Die Forderungen richten sich ja erstmal weniger an die Übernahme, sondern an die Politik, dafür bereit zu sein, nach anderen Lösungen zu suchen, anstatt weiterhin diese Lösung zu verfolgen. Aus der Presse kann man entnehmen, dass die führenden Politikerinnen und Politiker zu diesem Deal immer sagen, liebe Beschäftigte, stellen Sie sich doch darauf ein und versuchen Sie das, was da kommt, mit uns so schön wie möglich zu gestalten. Die Beschäftigten und auch insbesondere die Streikenden vom 6. und 7. November fordern aber von der Politik ein offenes Zugehen, ein offenes Herausfinden einer anderen Lösung. Diese Türen sind bis jetzt immer grundsätzlich in die Diskussion zugeschlagen worden mit Totmachargumenten, also weniger mit sachlich fundierten Argumenten, sondern immer mit darauf verweisen, naja, sie werden es schon auch irgendwann verstehen, warum ausgerechnet nur dieser Deal besonders gut sein kann. Dann fordern die Beschäftigten, es gab damals am 6.7. auch eine Presseerklärung der Streikenden, dass sich die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat anders positionieren und sich gegen den Verkauf an MSC aussprechen. Und es besteht aktuell noch die Forderung im Raum, anlässlich dieses Streiks, dass es halt zu keinen, dass die Abmahnungen zurückgenommen werden müssen, dass es keine Repression für die Beschäftigten geben darf. Und zum Thema MSC ist nach wie vor die Forderung, dass es eben halt nicht zu einem Einstieg von MSC kommen darf bei der Hala. Das ist der wesentliche Punkt, denke ich, dazu.
Ja, und dafür haben wir jetzt auch richtig gute Gründe gehört, warum das nicht passieren sollte. Gibt es so zum Abschluss noch irgendeinen Punkt, den du gerne machen möchtest?
Ja, also was uns wichtig ist, dass der Einstieg von MSC bei der Hala wird seit Beginn, seit dem 13. September von Anbeginn an so durch die Presse getragen, als wenn das schon Fakt wäre. Ich würde mir wünschen, dass das bei allen ankommt, dass das noch nicht entschieden ist, dass das erst im nächsten Jahr Thema in der Bürgerschaft wird und auch dann erst dort entschieden wird. So lange ist noch nicht umgesetzt und dass das ein Thema ist, was tatsächlich nicht nur die Beschäftigten im Hafen betrifft, sondern den Beschäftigten im Hafen. Warum laufen die als erstes zu diesem Thema Sturm? Ja, weil die als erstes von den Auswirkungen betroffen werden. In dem Moment aber, wo man die Hafenpolitik in die Hände einer Reederei gibt, das tut man, wenn man 49,9% an MSC geben würde, dann gibt man auch die komplette Hafenpolitik an eine Reederei. Und die wird mit Sicherheit nicht die Interessen der Freien und Hansestadt Hamburg und damit die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Fokus haben, sondern im Wesentlichen das Wohlergehen seines eigenen Unternehmens. Und das würde ich mir wünschen, dass das noch wesentlich breiter in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass es halt nicht um Hafenbeschäftigte in erster Linie geht, sondern um den Verkauf, um die Privatisierung öffentlichen Eigentums.
Ich denke, da hast du wirklich einen guten Punkt auch jetzt nochmal gemacht, weil also man hat es ja auch in Berlin zum Beispiel gesehen mit den Privatisierungen, dass dann auch Steuerrückflüsse ausbleiben und so, wenn man an den Wassertisch und die Privatisierung von, also dem Abfallmanagement und so denkt.
Hamburg hat da selber genügend Böcke in der Vergangenheit geschossen durch den Verkauf der Krankenhäuser an das Klepios, durch den Verkauf von von HIV war das damals ja noch an Vattenfall, durch den Rückkauf, was da für Kosten entstanden ist für die Bürgerinnen und Bürger, als man diese Sachen alles zurückgekauft hat. Das sind enorme Kosten und alle haben darunter zu leiden gehabt, dass das rausgegangen ist aus der öffentlichen Hand und leiden ja heute noch. Die Krankenhäuser sind ja immer noch privatisiert.
Alles irgendwie unter der SPD dann passiert, auch wie in Berlin.
Sowohl als auch. Also die CDU ist da ja auch immer viel mit dabei gewesen. Was aber besonders schlimm ist einfach auch, die Hamburger SPD hat damals, als die Hala schon mal verkauft werden sollte, sich vehement mit sehr allgemeingültigen Gründen gegen den Verkauf gewandt, wie kein Verkauf öffentlichen Eigentums, keine Aufgabe von beherrschenden Einfluss auf strategisch wichtige Themen innerhalb der Stadt. All solche Sachen sind doch mehrfach und auch dokumentiert in Archiven gesagt worden und vorgetragen worden. Und heute möchte man davon nichts mehr wissen, mit der Begründung, die Zeiten hätten sich geändert, die Grundsatzzeiten haben sich aber in keinster Weise geändert und man müsste nach Lösungen suchen. Die Stadt kann nach Lösungen suchen, aber sie hat an dieser Stelle einen Weg gewählt, der für sie augenscheinlich nicht der einfachste ist. Und das wird für uns als Beschäftigte und damit auch in die Stadt hinein, wird das keine gute Lösung sein, wenn man sagt, wir brauchen einen, der es für uns richten wird, weil das Konzept geht in der Regel nicht auf.